Ja, Herr Dr. Pora, ich freue mich, dass ich Sie für jetzt Frau interviewen kann. Wir sind hier im Zen-Garten vom Benediktushof, in der Nähe von Würzburg ist es hier. Sie sind Zen-Meister und christlicher Kontemplationslehrer. Spiritualität, was bedeutet das für Sie in Ihrem eigenen Leben? Wie leben Sie das?
Spiritualität ist für mich täglich die ständige Übung, in der Gegenwart zu sein. Und das heißt rein praktisch, egal was wir tun oder was ich tue, es ist ein Verbleiben in der Gegenwart und nicht zu fliehen durch Gedanken oder Vorstellung oder Hoffnung, sondern zunächst einmal da zu sein und das wahrzunehmen, was ist, so wie es ist. Der nächste Schritt, was ich dann damit tue, kommt immer danach. Aber zunächst einmal ist es so. Und es ist erstmal das, was ist, auch wenn es manchmal natürlich nicht immer angenehm ist.
War das schon immer so für Sie oder sind Sie da irgendwie hingekommen?
Es war nicht so. Das war schon, oder das ist ein Ergebnis einer längeren Übung, wiewohl bestimmte Erlebnisse, auch früher, auch bevor ich mit jeglicher Übung oder Religiosität begonnen habe, mich nicht in Ruhe ließen, die zu verstehen und zu vertiefen. Und die Einsicht eben, dass die Art und Weise, wie ich eingeladen werde zum Leben, auch durch die Gesellschaft, nicht das endgültige ist und gegebenenfalls sogar nicht immer der Wahrnehmung und Entfaltung entspricht.
Was heißt nicht das endgültige? Also meinen Sie damit so die äußeren oberflächlichen Sachen, oder?
Das Wort oberflächlich ist vielleicht sogar zu leicht dafür, da wir doch sehr stark im Alltag so leben, als wären wir mit unsere Vorstellung absolut eins und identisch und als wäre mein Ich-Gefühl substanziell und als wäre mein Ich-Gefühl etwas Dauerhaftes und Konstantes und Festes, das ich nicht nur leben, sondern auch beschützen und das ich nach Möglichkeit auch noch in irgendeine gute Ewigkeit rüberbringen könnte. Und dieses Ich-Gefühl entspricht nicht der Realität. Es ist halt eben ein Ich-Gefühl und es ist auch ein Prozess und es ist eine Tätigkeit und nicht etwas Fixes. Das heißt, wir haben das, die Angewohnheit zu glauben, dass ich ich bin und ich etwas Statisches bin. Ich kann was tun, ich kann was denken und dass das Tun und Denken unabhängig ist von mir, dass das Ich die Voraussetzung für Denken sei. Dem ist nicht so. Das Ich ist nicht die Voraussetzung für ein Denken, sondern das Ich ist das Ergebnis unter anderem des Denkens. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, sowohl im Osten wie im Westen, was natürlich bestimmtes Ich-Gefühl und bestimmte Ordnung etwas durcheinander bringt, aber eine ganz neue und andere Möglichkeit des Zugangs zu der Realität schafft.
Also existiert das Ich in Wirklichkeit gar nicht, oder?
Das nicht so, wie wir uns es vorstellen. Besser gesagt, das Ich ist eine ständige Vorstellung oder die Aufrechterhaltung einer Selbstvorstellung. Wir sind, das Ich ist das Aufrechterhalten eines Selbstbildes oder mehrerer Selbstbilder, die ineinander oft sehr stark in Kontakt sind. Wir sind so gesehen, das deutsche Wort hierfür ist sehr schön, wir sind eingebildet. Das heißt, das Ich ist eine permanente Einbildung seiner selbst. Das heißt, ich schaffe mir ein Bild, eine Vorstellung von mir selbst, die ist gefühlsmäßig untermauert, und halte diese aufrecht und versuche, dass die Umgebung hilfreich ist meinem Selbstbild. Das heißt, dass die sogenannten Freunde das Selbstbild unterstützen und die sogenannten Feinde sind Personen, die nicht mein Selbstbild unterstützen. Aber wer bin ich wirklich? Was ist wirklich? Wird davon überhaupt nicht berührt. Wir sind in dem Sinne auf der Oberfläche unserer Möglichkeit, wiewohl diese Oberfläche sehr ausgebaut ist und kollektiv seit Jahrtausenden sehr verfeinert und unterstützt natürlich gesellschaftlich wird und da findet eine sogenannte Entwicklung, sprich Verfeinerung dieser Möglichkeiten der Selbstdarstellung statt. Aber das heißt noch lange nicht, dass dahinter eine Substanz steht.
Das ist ja jetzt eine Erkenntnis, die erstmal zum Beispiel von mir intellektuell aufgenommen wird.
Ja.
Wie kommt man dahin, das wirklich zu spüren, das wirklich zu sein, zu leben?
Die sogenannten klassischen spirituellen Wege des Ostens und des Westens oder einzelne Personen sind vermutlich immer schon in eine Ebene eingebrochen und haben eine sogenannte Erfahrung oder Einsicht gewonnen, die mit dem gedachten, gefühlten und vorgestellten Selbstbild nichts zu tun hatten. Also ein Erleben der Realität, die nicht zentriert ist auf einen sogenannten Ich-Bezugspunkt. Und die dann ganz einfach anders ist, als das, was wir uns vorstellen. Ich denke, dass dieses immer schon zu allen Zeiten und an allen Orten zugängliches Erlebnis war und eine Tatsache war. Man kann vermuten, dass die sogenannten Religionsgründer aus solch einer Erfahrung heraus gesprochen haben, gepredigt haben und in diese Erfahrung hinein letztendlich ihre Gefolgschaft hinführen wollten. Sie waren in dem Sinne keine Religionsgründer als Institutionsbegründer einer bestimmten Form der Anbetung zu etwas hin, sondern eher Personen, bei Buddha ist das sehr einfach nachvollziehen, aber es ist auch durchaus möglich, die wenigen Berichte, die wir über den geschichtlichen Jesus haben, so zu lesen, als die Geschichte einer Person, die eine ganz bestimmte Einsicht hatte und die bemüht war, diese Einsicht weitestgehend nicht nur zu leben, sondern auch kundzutun und die Personen in diese Einsicht hinein zu führen. Und so gesehen ist das Ergebnis einer Einsicht. Die Wiedergabe einer Einsicht mit Worten, die natürlich problematisch ist und die natürlich das Gehirn sofort aktiviert mit ja, aber und wenn doch und warum und so weiter und so fort. Aber es ist zunächst einmal eine Einsicht. Und die sogenannten spirituellen Wege des Ostens und des Westens, nicht alle, aber die klassischen, beruhen auf einer Übung, die diese Einsicht verkörpert. Ob das jetzt Sassen ist oder Dzogchen ist oder Vipassana, wenn man jetzt einige der östlichen Wege nennt, oder christliche Kontemplation, wenn wir sie aber non-dual verstehen. Im Sinne von Meister Eckhart zum Beispiel, Tauler, bekommen wir dort auch christlich einen Geschmack, dass es sich immer um ein Jetzt handelt, das unabhängig davon ist, was ich mir darunter vorstelle oder wie ich es mir, mich und die Welt vorstelle.
Diese Einbildung, eine Person zu sein, wenn das wegfällt, ist das immer Gnade oder kann man das irgendwie herausfordern?
Das kann man nicht herausfordern, weil man das nicht wollen kann. Ich meine, wir können eine Erfahrung wollen, aber das Wollen ist hinderlich auf dem Weg. Das hat einen ganz einfachen Grund letztendlich und vielleicht auch ist dieser Grund einsichtig. Und zwar, ich kann nur das wollen, was ich mir vorstellen kann. Das heißt beispielsweise, wenn ich eine Gotteserfahrung machen möchte und diese auch will, so muss ich mir irgendwas unter dieser Gotteserfahrung vorstellen, sonst könnte ich sie ja nicht wollen. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas will, stelle ich mir das vor oder habe es mir vorgestellt. Der Wille ist der Gehilfe des Konzeptualisierens. Und so gesehen ist er hinderlich, weil das, um was es geht, ist eben nicht vorstellbar, weil es ein Nicht-Etwas ist. Das heißt, der Wille muss selber zum Stillstand kommen. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, worin besteht die Essenz solch einer spirituellen Übung? Sie besteht eben weder im Denken, also Vorstellung, noch im Wollen, das wie auch immer erhoffte, gedachte, vorgestellte, gewollte zu erreichen. Sondern sie besteht zunächst einmal in der Zurücknahme des Willens, dass man nichts anderes will, als was ist. Und dass man sich nichts anderes vorstellt, als was ist. Aber es ist zunächst einmal auch das, was ist, letztendlich eine Vorstellung. Ja, ich mache mir ein Bild und ich bin voller Bilder. Das heißt, die Übung geht noch tiefer und sie ist noch unmittelbarer als die Möglichkeit, sich ständig ein Bild zu machen. Das heißt, der Übende wird gebeten, letztendlich ganz eins zu sein mit dem Fokus, das ist in der Übung beispielsweise der Atem, schlichtweg, weil er da ist. Und es geht nicht darum, ihn zu beobachten, weil die Beobachtung wieder so eine Art von Dualität schafft. Ich beobachte etwas und distanziere mich, sondern ich vollziehe mich als dieser Atemzug. Und das mit allen Sinnen. Je mehr ich mich als der Atemzug vollziehe, umso weniger habe ich die Möglichkeit, an was anderes zu denken oder was anderes zu wollen. Die Übung möge mich absorbieren, so dass ich nur diesen Atemzug, bis ich ganz eins bin mit diesem Atemzug. Und dann geschieht etwas. Solange ich nur das beobachte, dann hoffe ich natürlich, dass irgendwas geschieht. Und dann setze ich voraus oder denke mir, dass dieses Etwas geschehen müsste und es sonst nicht da wäre. Und das stimmt nicht. Ich bin ja immer schon der Vollzug des Wesentlichen. Egal, was ich tue, und trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass ich es bin. Und diese Distanziertheit zu unterlassen, ist letztendlich die Übung. Das heißt, wir sind nicht gegen ein Ich, sondern es ist die Übung des Nicht-Entstehen einer bestimmten Ich-Identität, einer bestimmten Art zu schauen, bei gleichzeitiger, sehr starker Betonung der Gegenwärtigkeit. Das heißt, ich verzichte auf das Benutzen eines Willens und dann auch auf das Denken, aber bin ganz wach dabei. Nicht, dass ich einschlafe und mit dem Nichtdenken selber in einen Schlaf oder in so einen Dämmerzustand gehe. Das ist das, was wir normalerweise tun. Entweder wir denken, überlegen, tun, dann sind wir irgendwann mal müde und dann schlafen wir ein. So, das Denken, nicht weiter zu denken und trotzdem dabei ganz wach zu sein, das ist die Übung.
Zwischen der Einstellung, offen zu sein für das, was passiert, und bewusst zu wollen, dass etwas passiert, Ist das grundsätzlich was anderes, oder ist da mal eine Einstellung zu haben, ist das nur eine kleine Form von Willen zu haben?
Das ist nur die Dosierung, wie Sie sagen, weil egal, wenn ich etwas will, dann habe ich es nicht oder bin ich es nicht. Das heißt, die Bewegung geht vom Jetzt weg. In dem Moment, wo ich etwas will, negiere ich das, was ist, und hau von dem Jetzt-Moment ab. Ob das klein ist, edel gedacht oder nicht, ist völlig gleichgültig. Deswegen ist der sogenannte christliche Mystik klassischer Stillstand des Willens die unmittelbare, nicht nur Voraussetzung, sondern der unmittelbare Moment dessen, dass endlich mal das sein kann, was ist. Weil der Wille ist immer selektiv gebunden an ein Konzept, das wiederum gefühlsmäßig untermauert ist. Ich will das, was mich und in meinem Selbstbild unterstützt, und will das nicht, was ich oder wovon ich glaube, dass es mich nicht unterstützt. Woher weiß ich, dass es mich unterstützt? Weil ich unbewusst immer mich mit Erinnerungen vergleiche. Und ich weiß, dass wenn diese Person nochmals kommt, wird wieder das passieren, was schon passierte. Und damit verneine ich die Möglichkeit, das Neue jetzt zu erleben, weil ich immer schon glaube, zu wissen, was ist. Somit ist der Wille gekoppelt an Vorstellung, gekoppelt an Denken, letztendlich immer schon ein Urteil. Und projiziert auf die Gegenwart oder vor allem auf die Zukunft ein Vorurteil, weil ich glaube, zu wissen, was ist und was kommen wird, ohne die Erfahrung zu machen. Damit hindert mich diese Art des Daseins letztendlich an der Unmittelbarkeit der Erfahrung. Und weil es mich an der Unmittelbarkeit hindert, hindert es mich am Leben, weil ich letztendlich im Abwägen mich aufstelle und da letztendlich aufhalte und nicht in der Unmittelbarkeit und im Vollzug des Lebens. Das ist wiederum der Grund, so zumindest die Erfahrung, weswegen viele Menschen, obwohl sie vieles erreicht haben, irgendwo das Gefühl haben, leer zu sein oder nicht wirklich zu leben. Weil die Unmittelbarkeit des Erlebens nicht möglich wird durch die sehr starke, wie wohl unbewusste Art und Weise der Abkopplung vom Erleben selber und das Erleben mit dem Kommentieren und mit dem Bedenken gleichzusetzen.
Wo liegt jetzt der eventuell sehr feine Unterschied zwischen etwas wollen und auf etwas ausgerichtet zu sein? Also ich bin jetzt darauf ausgerichtet, ein Interview zu machen und das im Fluss zu halten durch Fragen. Ausgerichtet zu sein auf eine Aufgabe erlebe ich eigentlich als was ganz Natürliches.
Ja. So, aber wenn Sie jetzt, während wir uns unterhalten, dann schauen Sie, dass die Kamera läuft, dass die Beleuchtung stimmt, dass die Parameter der Stimme irgendwo technisch erfassbar sind und so weiter. Wenn Sie aber die ganze Zeit denken, hoffentlich wird das Interview gut, hoffentlich wird das Interview gut, dann laufen Sie Gefahr, dass Sie nicht auf die Parameter schauen und dann wird es meistens schlecht. Im Sinne von nicht gelungen, weil Ihre Aufmerksamkeit nicht bei den Dingen ist, sondern bei einem Ziel, das Sie damit eh und je verfolgen, das jetzt nicht drin ist als nächstes. Und damit entkoppeln Sie sich von dem, was eigentlich geschieht. Und das geht sehr schnell. Bei vielen anderen Tätigkeiten, wir denken immer schon an das Ziel, das wir damit erreichen wollen. Oder wenn das Interview gut geht, hoffentlich verdiene ich damit viel Geld oder sowas. Wenn ich es verkaufe, ich sage jetzt mal als Beispiel, oder ich mache Fotos und hoffentlich verdiene ich viel Geld. Ich kann mich schwer hinsetzen und ein Buch schreiben und an den Nobelpreis glauben. Weil damit bin ich mit meiner Aufmerksamkeit nicht bei der Geschichte, sondern bei der Vermarktung dergleichen. Und die Geschichte ist dann nur noch Mittel zum Zweck. Und damit laufe ich sofort die Gefahr, dass sie entseelt wird. Ich benutze sie nur für was anderes. Und das ist zwar häufig der Fall in unserem Tun, aber genau das ist die mangelnde Lebensqualität und die Entseelung unserer Tätigkeit, weil wir nie bei dem sind, was wir tun, sondern das, was wir tun, ist dann immer nur Mittel zu was anderem. Und dieses was anderes soll dann besser sein, aber das andere ist wiederum Mittel zum. Und so weiter und so fort. Und viele Menschen beispielsweise arbeiten, aber die Arbeit ist für sie nicht befriedigend und möchten aber Geld verdienen, damit sie in den Urlaub fahren. Und dann haben sie das Geld, um in den Urlaub zu fahren, und in diesem Urlaub möchten sie dann unbedingt, dass sich das alles ereignet, was sie sich vorgestellt haben, denn wenn es regnet, ist wieder daneben. Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nie der Moment selber, so wie er ist. Und das ist eine große Problematik unserer Existenz.
Christliche Kontemplation, was ist das genau praktisch? Also sitzen und nach innen schauen, oder wie kann man das beschreiben?
Die christliche Kontemplation kennt natürlich vom Begriff her, auch von ihrer Tradition, eine ganze Reihe von Übungen und auch Ausprägungen. Hier im Haus, durch Williges Jäger, haben wir eine ganz bestimmte Konnotation für die Kontemplation. Und die ist zwar auch in der Tradition verankert, ist aber nicht die einzig mögliche und die einzig vertretbare. Und zwar zunächst einmal innerhalb des Christentums verstanden als Religion. Und Religion ist im Wesen immer die Haltung des Glaubens an etwas, was unmittelbar nicht zugänglich ist. Zum Beispiel innerhalb des Christentums entzieht sich Gott einer persönlichen Schau. Und deswegen muss es via Offenbarung und deren Auslegung kommunikabel werden. Und so wird auch verstanden in vielen Klöstern, dass die Kontemplation die Tätigkeit ist, mit Gott in Kontakt zu bleiben, sprich Frömmigkeit. Das heißt, viele Mitglieder der Orden, der sogenannten kontemplativen Orden, beten sehr viel. Und viele der Gebete werden auch verstanden als ein Umzu. Ich bete, damit sich etwas ereignet oder damit etwas sich nicht ereignet. Das ist nicht Kontemplation. Das ist die sogenannte Oratio. Dann ist die nächste Stufe, die Meditatio, die Übung, sich auf eines einzulassen. Sei es Bild, sei es Wort, sei es Satz. Auch dieses ist immer noch eine zwar beschaulichere, aber eine Tätigkeit, die die Dualität aufrechterhält. Die Contemplatio, in striktem Sinne, wie es Eckhart verstehen würde oder Tauler, ist die Haltung, in der nur noch eins ist. Nur noch Gott, würden wir jetzt christlich sagen. Und die Frage ist, wie soll das geschehen? Die Contemplatio beruft sich ja letztendlich auf das, was Jesus von Nazareth immer wieder gesagt hat und was die Kernbotschaft seines Evangeliums ist. Und ich habe zwei grundsätzliche Sätze. Erstens, das Reich Gottes ist unter euch, jetzt, hier. Und das zweite ist, ich und Vater sind eins. Und diese Einheit bezieht die christliche Religion exklusiv auf den historischen Jesus, während die christliche Mystik es auf jeden bezieht. Und so Meister Eckhart, sinngemäß, was nützt es mir, wenn er das war? Oder was nützt es mir, wenn mein Bruder gegessen hat, ich aber nicht? Das heißt, die christliche Mystik versteht die sogenannte Imitatio Dei, also oder Imitatio Christi, die Nachfolge Christi, nicht, dass wir äußerlich versuchen, irgendwie so ähnlich zu leben wie er, was wir noch nicht mal genau wissen, sondern dass wir er sind, noch nicht mal werden, weil das Werden würde voraussetzen, dass wir es nicht sind, sondern dass wir merken, nachvollziehen, dass wir uns bewusst werden, würden wir heute modern sagen, dass jeder von uns letztendlich Sohn Gottes ist, sprich die unmittelbare Manifestation des Einen und des Wesentlichen. Und die christliche Übung da drin, Meister Eckhart zum Beispiel in seiner berühmten Predigt 32 oder 52 in der Ausgabe, spricht dann, wie das gehen soll. Und er spricht dort über den Satz Jesu von der Bergpredigt, selig die arm sind im Geiste. Und dann sagt Eckhart, was bedeutet denn das, arm sein im Geiste? Und dann sagt er eben, arm sein im Geiste ist, wer nichts denkt, nichts will und nichts ist. Und es geht eben nicht um eine äußere Armut, ob ich Geld habe oder nicht, sondern es geht eben um das Aufheben des Unterschiedes zu dem, was ist. Und das nennen wir gewöhnlich Ich. Deswegen ist die sogenannte klassisch-kontemplative Übung auch innerhalb des Christentums die Imitatio Christi im Sinne von zu merken, dass wir es sind. Und damit, das setzt besser gesagt voraus, dass wir dadurch die ganze Identifikationsprozesse, die uns sich unterschiedlich oder abgetrennt von allem aufhören, aufrechtzuerhalten. Und das ist die Haltung der Kontemplation. Also man kann schwer sogar sprechen von einer Übung, weil man kann das ist eher so eine Form von Einsicht, die auch sich plötzlich einstellt. Eben wenn, so wie wenn die Wolken vergehen, ist die Sonne unmittelbar da. Ja, und nicht, die ist nicht prozesshaft dahinter, ein bisschen und immer mehr, sondern sie ist ständig gleichwertig da. Es ist nur die Frage, sind die Wolken dicht oder nicht. Aber nicht, dass die Sonne schwächer oder stärker scheint. Das ist unser Gerede. Die Sonne scheint und immer gleich. Nur die Wolkendecke ist unterschiedlich. Und die Kontemplation wäre die Art und Weise, wie wir die Gegenwärtigkeit aufbauen oder wie wir bei der Gegenwärtigkeit oder die Gegenwärtigkeit sind. Und das ist so, wie wenn wir Hochdruck, so wie heute beim schönen Wetter, einen Hochdruck haben, so verschwinden die Wolken. Sie können sich gar nicht zu einer geschlossenen Wolkendecke bilden. Ich-Identität. Je mehr gegenwärtiger ich bin, desto weniger gibt es geschlossene Wolkendecke. Und je mehr ich oder je weniger gegenwärtig ich bin, automatisch bin ich im Grübeln und Denken. So können wir nicht sagen, ich bin gegenwärtig und grüble herum, sondern ich muss es nicht mehr. Und das ist die große Befreiung, dass ich in der Gegenwart einfach zufrieden, das heißt, der Geist ist mehr im Frieden und in Ruhe. Aber simultan, gleich, nicht nach 20 Jahren. Wiewohl das Harden oft schmerzhaft und langwierig ist, weil sich unsere Struktur und die darunter liegenden Ängste natürlich dagegen wehren und uns immer, sage ich jetzt einmal, vorsagen, noch zwei Schritte und du gehst drauf oder das macht keinen Sinn und wozu und so weiter und so fort. Die Abwehr gegen diese Einsicht ist die uns das Gefühl eines Prozesses schenkt.
Diese Momente der Gegenwärtigkeit, also wenn ich selber schon mal sowas erlebt habe, dann wusste ich genau, das ist im Grunde eigentlich immer da, aber gleichzeitig wusste ich auch, ich kann es nicht machen. Es passiert einfach und es ist Gnade. Sehen Sie das auch so?
Das Wort Gnade, wenn wir das jetzt nicht so verstehen, da ist jemand und wenn ich ganz brav bin und alles nett und gut mache, dann erlaubt er mir was. Nein, Gnade ist letztendlich der Moment, wo ich merke, dass alles geschieht ohne mein Zutun. Das heißt, sonst ist das immer gekoppelt als ich kann, ich mache, es hängt ein bisschen von mir ab oder so etwas. Aber in dem Sinne ist, könnten wir auch sagen, ist alles Gnade. Die beinhaltet letztendlich auch meinen Willen. Die ist nicht selektiv.
Mein anscheinender.
Es ist alles absolute, es ist nur, so gesehen ist nur Gnade. Wenn wir jetzt diesen Begriff mit für die Übung und die Erfahrung verwenden möchten.